Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, zur 75. Folge von Du bist wunderbar. In der heutigen Folge habe ich Yvonne Schönau eingeladen. Sie ist Speakerin, die sehr viel über das Thema emotionale Intelligenz erzählt. Ich konnte mir zunächst überhaupt nichts darunter vorstellen, weil es für mich sogar nach einem scheinbaren Widerspruch klingt. Entweder lasse ich mich von meinen Emotionen treiben und bin ein gefühlsduseliger Mensch, ich betreibe jetzt extra, oder ich handle intelligent und rational. Deswegen wollte ich mich unbedingt damit befassen, was ist denn emotionale Intelligenz, und habe mich sehr gefreut, dass Yvonne mir dazu in dieser Folge einiges erklärt hat. Außerdem berichtet sie uns von persönlichen Erfahrungen und warum sie in Amerika über heiße Glut gelaufen ist. Wenn diese Podcast-Folge online geht, sitze ich wahrscheinlich gerade super aufgeregt auf meinem Sofa und, keine Ahnung, knabber mir an den Fingernägeln. Okay, das mache ich nicht, aber wenn ich ein Mensch wäre, der das tun würde, würde ich das jetzt auf jeden Fall tun. Denn morgen, also am 1. November, erscheint mein Bilderbuch Milo der Naschkater offiziell überall im Handel. Natürlich kann man jetzt an einem Sonntag nicht in den Buchladen gehen und es direkt holen, aber man kann es zum Beispiel schon vorbestellen. Und damit tut man mir einen riesigen Gefallen, denn Vorbestellungen gelten alle für die Bestellungen des ersten Tages. Das heißt, wenn ihr das Buch kaufen wollt für Weihnachten oder ihr habt es im Crowdfunding verpasst, euch war vielleicht so ein Start Next, das war euch vielleicht ein bisschen zu kompliziert, ihr habt einfach, keine Ahnung, irgendwie aus den Augen verloren. Es gibt so viele Gründe, warum ihr Milo noch nicht gekauft habt, aber es unbedingt tun solltet. Und dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr vielleicht sogar einfach heute noch Milo vorbestellt. Denn durch diese größere Anzahl an Bestellungen an einem Tag wird er dann höher im Ranking platziert und dadurch mehr Leuten angezeigt. Das heißt, auch Leute, die nicht speziell nach ihm suchen, bekommen ihn dann auf Amazon angezeigt. Und das ist halt echt sehr verkaufsfördernd und super praktisch. Und es würde mich so glücklich machen, wenn ich Milo oben in den Bestsellerlisten bei Amazon sehe. Also, falls ihr Lust habt, dann kauft doch heute noch Milo über Amazon, auch wenn ich sonst echt kein Freund von dieser Plattform bin, aber ja, das ist echt so ein bisschen die Krux am Autorendasein. Einerseits will ich Amazon nicht unterstützen, andererseits hänge ich sehr von Amazon ab. Ich finde es wirklich schwierig. Aber jetzt insbesondere am Anfang tut ihr mir wirklich einen Gefallen, wenn ihr es über Amazon kauft. Und wenn es euch gefällt, ach, da frage ich auch so ungern nach, aber dann gebt mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Auch wenn ihr es im Crowdfunding gekauft habt, ihr habt es ja wirklich gekauft. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das Buch mit 5 Sternen bewertet. Sicherlich ist es noch nicht perfekt, aber ich meine, ich werde aus meinen Fehlern lernen, davon bin ich absolut überzeugt. Und es würde mich einfach so, so, so freuen, wenn ihr mir eine Chance gibt, weiter zu wachsen und meinen Weg weiter unterstützt. Und dafür sind leider diese Rezensionen sehr, sehr wichtig. Und eine 4-Sterne-Rezension ist immer schon so, naja. Also, wenn ihr es gut findet und sagt, okay, ich nehme an, das nächste Buch wird noch ein bisschen besser, die paar Fehler, da drücke ich ein Auge zu, dann gebt mir doch gerne 5 Sterne auf Amazon. Dankeschön! Und jetzt geht's ins Interview mit Yvonne. Liebe Yvonne, stell dich doch mal selber vor.
Sehr gerne und hallo Team Wunderbar. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Yvonne und ich bin 39 Jahre alt und mein Thema sind die Emotionen und meine Hauptfrage ist, hattest du schon mal eine unangenehme Emotion? Ja, ich glaube, das hatte jeder von uns schon mal und ich bin damit aber natürlich nicht geboren, dass ich sage, wow, das ist mein Thema, damit gehe ich raus, damit beschäftige ich mich, sondern ich komme aus NRW, aus so einem kleinen Dorf namens Wülfrath, mittlerweile wohne ich in Köln und seit fast 20 Jahren beschäftige ich mich jetzt mit dem Thema Kommunikation, Selbstentwicklung, Persönlichkeit, wie kommt es eigentlich dazu, dass Menschen sich missverstehen? Und was ich am liebsten an mir mag, weil es geht ja in diesem Podcast darum, was wunderbar an dir ist, ist mein Humor und dass ich Dialekte sprechen kann und mich gerne darüber kaputt lache und eine Freude an Wörtern entwickle. Und was viele oft über mich nicht wissen, ich kann ein bisschen Chinesisch sprechen, weil ich 3 Jahre in China gewohnt habe. Und da bist du auf jeden Fall mit deinen eigenen Emotionen, Gedanken, Glaubensmustern sehr stark konfrontiert. Und egal wie weit du weggehst, habe ich da für mich erkannt und ich glaube, das ist keine Neuigkeit. Du nimmst dich ja immer selber mit. So, und das war meine kurze und knappe Vorstellung. Und den Rest erfahren wir sicherlich, Ilka, im gemeinsamen Gespräch miteinander.
Ganz bestimmt. Super spannend, das so zu hören. Ich habe natürlich zur Vorbereitung einiges über dich gelesen und da fällt nochmal auf, wie groß immer dieser Unterschied ist, wenn man jemanden eben nur so über ein paar Blogposts und Social-Media-Beiträge kennenlernt oder doch im direkten Gespräch ist. Das ist gleich nochmal was ganz anderes und vieles hätte ich nie erfahren. Das mit den Dialekten finde ich zum Beispiel super spannend, weil ich Dialekte liebe und Leute bewundere, die Dialekte nachmachen können. Also Chapeau, dafür hast du schon mal meine Anerkennung. Und das mit China ist auch total spannend. Wie ist es gekommen, dass du nach China gegangen bist?
Und das war eigentlich damals, ich weiß gar nicht, ob das ein glücklicher Zufall war, aber mit dem damaligen Freund, mit dem ich zusammen war, der sagte relativ zügig zu Beginn unserer Beziehung, das war 2010, ja, Yvonne, es kann sein, dass ich irgendwann mal mit der Firma entsendet werde, also ins Ausland, der ist Ingenieur. Und dann habe ich na, so aus meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ja klar, da komme ich doch mit, kein Thema. Und ein paar Jahre später, 2014, war es dann tatsächlich soweit, da sagte er so, ja, ich habe jetzt die Chance. Und damals habe ich mir gedacht, okay, so eine krasse Erfahrung, die muss man gemeinsam machen. Also egal, was danach beziehungstechnisch gemeinsam der Weg weitergeht oder nicht, das ist eine krasse Chance. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hatte auch voll Angst, dahin zu gehen, weil ich kannte gefühlt Österreich und die Niederlande als Urlaubsländer. Und jetzt mal eben in Shanghai, in China, Asien, fremde Kultur. Ich habe so Gedanken gehabt, wie ja krass, ich kann nicht mal die Schriftzeichen lesen. Oh Gott, und wie verdiene ich Geld? Und bin ich dann abhängig von ihm? Und was ist mit Freunden? Also es waren alles krasse Gedanken im Vorfeld. Und die Anfangszeit war auch nicht easy. Also ich bin da hingegangen und da musst du ja erstmal gucken, okay, wo kaufe ich eigentlich mein Shampoo? Also es fängt mit so banalen Alltagsdingen irgendwie an, bis du da wieder eine Ordnung und Struktur hast. Und da bin ich dann auch zur Chinesischschule gegangen, weil ich wollte nicht nach 2-3 Jahren zurück nach Deutschland kommen und sagen, ja nee, Sprache habe ich nicht gelernt. Und da bin ich also jeden Tag mit dem Fahrrad durch Shanghai zur Chinesischschule geradelt und habe dann chinesische Schriftzeichen gelernt und auch zu sprechen. Und das ist schon was ganz Besonderes, auch um in die Kultur einzutauchen. So, ja, und dann habe ich dann noch ein Office gemietet und habe dann von dort aus mit deutschen Firmen gearbeitet und Trainings gegeben, Webinare gegeben und habe eben online viel gearbeitet. Und so war mein, oh Gott, wie verdiene ich Geld-Thema eben Gott sei Dank auch gelöst. Also das war die beste und krasseste Erfahrung meines Lebens, die mich richtig auf die Spur gebracht hat, gerade mich auch mit mir selbst zu beschäftigen und ja, was geht eigentlich in meinem Kopf ab, mit meinen Emotionen und das eben auch jetzt anderen mitgeben zu können. Ne? Das war schon krass. Im ersten Jahr war ich in 10 Ländern zu Besuch aus China raus. Krass. Und das vorher, ne, wie gesagt, bin ich hier in Europa so ein bisschen rumgekommen und das war krass, ja.
Ja, ist schon spannend, wie dann was losgetreten wird und man plötzlich darüber nachdenkt, okay, was habe ich alles für Möglichkeiten, wo kann ich noch hin? Und vorher hat man einfach sich selbst da vielleicht so ein bisschen limitiert, aber wenn man einmal damit angefangen hat, dann denkt man ja irgendwie, man hat grenzlose Möglichkeiten, was ja auch letztlich so ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass du, wenn du das nicht gemacht hättest, nach China zu gehen, wer weiß, vielleicht wärst dann auch noch eine ganze Weile bei den anderen beiden Ländern geblieben und so wusstest du, okay, Mensch, mir kann ja eigentlich gar nichts passieren, ich mache das jetzt einfach mal.
Ja, und vor allen Dingen, also ein Faktor, der mich extrem gepusht hat, war, dass ich wusste, die Zeit in China ist limitiert. Mhm. Ich wusste, wir sind nur 2 oder 3 Jahre hier. Und deshalb war es so, okay, jedes Wochenende was machen, das richtig ausnutzen. Und das ist auch so eine Einstellung, die ich mit zurückgebracht habe, weil wenn du so in deinem klassischen Alltag bist, dann denkst du oft, ja, okay, nächste Woche oder ja, das mache ich mal dann. Du hast nicht so einen richtigen limitierenden Faktor, der dir so krass bewusst ist. Und wenn du dir den jetzt anfängst, bewusst zu machen, dass das Leben ja auch endlich ist und du nicht weißt, wann es aufhört und dann das mitzunehmen in den Alltag, wo ich jetzt bin und zu sagen, ich bin so aktiv gewesen, weil ich wusste, die Zeit ist hier vorbei. Und wenn ich das auf den Rest meines Lebens, auf alle anderen Bereiche übertrage, dann hilft mir das auch, um zum Beispiel Ängste in anderen Bereichen zu überwinden. Also das war ein Faktor, der mir extrem geholfen hat.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das haben ja auch Leute, die zum Beispiel eine Diagnose bekommen, dass sie krank sind oder so, auch oft, dass sie einfach merken, wie endlich ihre Zeit ist. Und dann sitzen sie nicht mehr nur den ganzen Tag vor dem Fernseher und gucken ASI-TV oder so, sondern machen noch was aus der letzten Zeit.
Ja, oder wenn du einen Freund hast, oder Familienmitglied, das gestorben ist, warum auch immer, und du selber voller Gesundheit bist, gibt der Tod dann ja plötzlich dir so dieses, den Sinn des Lebens zurück. Dieses, oh, jetzt muss ich mal dran was machen. Weil meistens beschäftigen wir uns ja nicht damit. Ja, also in meinem Fall war es kein Tod, sondern einfach die limitierte Zeit der Reise. Aber trotzdem zu wissen, es kann jederzeit auch vorbei sein, ne?
Ja. Hattest du denn vorher schon begonnen, dich so ein bisschen mit diesen Themen Persönlichkeitsentwicklung und so zu befassen, oder kam es dann wirklich erst in China alles?
Nee, das kam schon vorher. Also, ich habe mich schon früh gefragt, wieso Menschen sich eigentlich missverstehen. Ja, also, ich weiß nicht, ob du das auch hattest oder das wunderbare Team, wenn du jetzt hier zuhörst, so als Kind diese naive Vorstellung davon, ja, warum ist die Welt eigentlich so, wie sie ist? Und ich kann mich noch entsinnen, dass ich in der Grundschule, da war gerade der Irakkrieg das Thema. Und der hat gerade weltpolitisch stattgefunden gehabt und wir haben dann im Unterricht auch so weiße Tauben gemalt. Ich glaube, das war zweite, dritte Klasse oder so. Und da weiß ich noch, wie ich mich als Kind gefragt habe, Mensch, wieso verstehen sich Menschen eigentlich nicht? Also wie kommt es dazu, dass es sowas überhaupt gibt? Weil ist es nicht das, was wir eigentlich alle wollen, also in dieser kindlichen Naivität? Und dann diese Fragestellung hat mich auch weiter begleitet als Teenager, logischerweise, ne? Und daraus ist dann auch meine Ausbildung entstanden. Ich bin dann in die Werbung gegangen und habe da zum ersten Mal gelernt, wie Kommunikation und Bedürfnisse funktionieren. Also wie der Mensch tickt. Natürlich ist Werbung manipulativ. Na, die kreierten Bedürfnisse, was du ohne Werbung nicht hättest, hat mich auch in eine Sinnkrise gestürzt. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist es irgendwie auch nicht. Und dann habe ich Kommunikationswissenschaften und Philosophie studiert. Und
Spannend.
da hatte ich auch, ja, ich habe mich so für diese Fragen so, wer ist eigentlich der Mensch, wer bin ich und wer hat eigentlich gesagt, dass die Welt so ist, wie sie ist? Also ist da eines Morgens jemand aufgewacht, hat die Geschichte erzählt, alle glauben es und deswegen machen wir es? Und warum können wir nicht morgen wieder aufstehen und uns eine neue Geschichte erzählen und dann ist die Welt plötzlich ein friedlicher Ort zum Beispiel, ne? Wieso ist das nicht so? Und dann waren ja meine eigenen Thematiken da, dass ich in der Schule selber das Gefühl gehabt habe, ich gehöre nicht dazu. Ich war recht gut und wenn du gut bist, wirst du als Streber bezeichnet. Und ich glaube, weißt du, so, es ist egal, was du hast, ne? Ob du jetzt sagst, okay, von außen, bei mir, ich hatte die OPs, wie es in deinem Fall ist, und mit dem Gesicht, ich werde vielleicht angeschaut. Jeder hat irgendwie was anderes. Es muss nicht mal im Außen sichtbar sein. Der eine findet sich zu dick, zu klein, zu jung, zu alt, zu dünn, zu laut, zu leise. Es ist eigentlich vollkommen egal, wie es sich im Außen äußert. Es findet so in deinem Kopf statt. Ja, und während des Studiums hatten wir ja auch sehr spannende Inhalte, Ethik. Da habe ich zum Beispiel Kurse belegt zum Thema aktive und passive Sterbehilfe. Und da ging es darum, ab wann ist ein Mensch und wann ist er noch eine Person und ist es noch der Körper, der beatmet wird oder nicht? Es sind krasse Fragestellungen, die wir jetzt im Alltag bei einer Party jetzt nicht direkt miteinander diskutieren, was eigentlich schade ist, dass es nicht häufiger gemacht wird, weil es eben in die Tiefe geht und dich mit dir konfrontiert. Und dann bin ich 2004, weil ich wollte während des Studiums, ich war selber eher, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das anders. Ich möchte nicht 9 to 5, ich möchte irgendwie mein eigenes Ding machen, aber ich weiß nicht wie und ich möchte erfolgreich sein und Geld verdienen. Das war so damals mein Hauptding. Und da habe ich meinen besten Freund im Studium, den Tobi Beck, kennengelernt, den du ja als auch kennst. Und mit dem waren wir zusammen im Network Marketing. Und das war ein anderes Konzept außer 9-to-5-Arbeiten. Und dort war ich also im Verkauf tätig. Und wenn du im Verkauf tätig bist, dann merkst du zum ersten Mal, okay, wir reden. Dann guckst du nach oben und dann machst du diesen Move und dann gehst du Schritt für Schritt. Und ich wusste noch so beim Gehen, habe ich nach oben, boah, cool, Moss, ein Schritt nach dem anderen. Nicht schnell, nicht rennen, sondern ganz, ganz normal gehen. Und dann habe ich gedacht, okay, wird es eigentlich warm? Nein, nicht den Fokus dahin, weitergehen, cool, Moss. So, im Kopf. Und danach, ich weiß nicht, wie viele Schritte man da geht, wie viele Meter das sind. Und danach ist dann so eine Wiese, da reibst du ganz schnell deine Füße ab und dann musst du deinen Win auch feiern. Also danach so ausrasten, tanzen, das in deinem Körper verarbeiten, dass du es halt gemacht hast. So. Und das war das Erlebnis und das war am ersten Abend. Und ich weiß noch, dann sind wir in so unserer Zehnergruppe wieder zusammengekommen und haben darüber geredet, wie es war. Und in mir war so ein, nicht so ein Gefühl von, boah, ich kann die Welt verändern und Bäume ausreißen und boah, so eine nach außen hin gerichtete Stärke, sondern so eine innerliche Ruhe, so eine innerliche ruhende Kraft. Und das war ein Gefühl, was ich noch nie zuvor hatte und ich gedacht habe, okay, wenn ich das packe, dann kann ich auch alles andere in meinem Leben schaffen, komme, was wolle, aus so einer Ruhe heraus. Ja, und das war die allererste Begegnung mit, was kann ich mit meinem Kopf machen, mit meinem Körper machen. Und dann die Reise bis nach Asien, da waren aber noch viele Ups and Downs, kann ich nur sagen. Es ging dann nicht steil bergauf mit, boah, jetzt ist es mein Thema, sondern da kam auch viel Scheitern dazwischen. Aber das war so das erste Mal, ja, um deine Frage zu beantworten.
Super spannend, die Geschichte. Auch voll cool, dass du so früh das für dich entdeckt hast und auf diesen Seminaren warst. Ich glaube, diese persönliche Weiterbildung ist was, ja, was manche Menschen schon voll für sich entdeckt haben und ganz früh beginnen, auch auf Seminare zu gehen. Und andere kommen erst relativ spät damit in Kontakt. Dabei kann das so viel bringen. Also ich rede immer so gerne im Podcast drüber, dass ich auch finde, dass unser Schulsystem einfach komplett überarbeitet werden könnte und dass sowas auch total wichtig ist, dass es in der Schule gelehrt wird. Es ist nicht so wichtig, dass man, weiß ich nicht, Gedichte hoch und runter analysieren kann, aber so viel Menschliches, was wir noch lernen könnten. Und gerade das Thema Emotionen, also finde ich super cool, dass du da durch diverseste Zufälle dann so einen Zugang zu gefunden hast.
Ja, ich bin absolut bei dir. Wir haben in unserem System gerade, wie es ist, sei es Schule, keinen Platz für Menschlichkeit. Ich habe gestern noch mit einem aus meinem Team zusammengesessen, mit dem Sebastian, und wir haben gesagt, okay, was ist eigentlich hier unsere Mission? Also ich arbeite ja nicht alleine an dem Thema, ich gebe Seminare, mache Trainings, habe auch einen Podcast, mache Coachings und bilde Menschen ja im Bereich Emotional Leadership aus. Weil ich hatte im Berufsleben Chefs, unter denen ich gelitten habe, Freunde, unter denen ich gelitten habe, also die einfach nicht wertschätzend sind und sagen, geil, was machst du da? Sondern dann, wenn es hieß, Tony Robbins, wird jetzt dein Gehirn gewaschen. Und da musst du erst mit deinem Umfeld ja klarkommen und mit dir selber darin. Und da habe ich gestern mit Sebastian da gesessen und gesagt, weißt du, was eigentlich die Mission ist? Menschen wieder Menschlichkeit beibringen. Und das ist kein weiches, sanftes Thema, sondern das ist unser Kern. Gerade steht im Mittelpunkt stehen Unternehmen und Geld. Das ist, was im Mittelpunkt unserer Welt steht. Und warum stellen wir nicht den Menschen in den Mittelpunkt? Und dazu gehört, dass der Mensch lernt, okay, wie funktioniere ich eigentlich? Was wollen mir meine Emotionen sagen? Da ist emotionale Intelligenz Thema Nummer eins. Mich selbst verstehen, wie ist es für mich? Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Und warum werden Unternehmen und Geld nicht genutzt für den Menschen? Aber dann heißt es draußen, wir müssen Unternehmen retten. Warum sagen wir nicht, wir müssen Menschen retten und wir nutzen Unternehmen dazu, um Menschen zu retten? Ich finde, da darf der Shift sein. Und wo fängt er an? Im Umgang mit mir, dass ich lerne, wie gehe ich mit mir menschlicher um? Den Krieg im Kopf gegen sich selbst zu beenden. Wenn ich in den Spiegel schaue zum Beispiel. Frauen sagen oft, wenn sie sich morgens im Bad bereit machen für den Tag, ich gehe mich mal kurz fertig machen. Ja, und das ist das, was im Kopf stattfindet. Und das ist, wenn du dich anfängst, mit dir selbst zu beschäftigen. Ich meine, Ilka, das hast du ja auch getan. Und das ist ja genau das, worum es bei dir hier geht. Wenn da jeder bei sich anfängt und erkennt, ach krass, ich kann mir selber ja nicht aus dem Weg gehen. Ich verbringe die meiste Zeit meines Lebens mit mir selbst. Anstatt jetzt noch mehr über Finanzen zu lernen oder Management, Prozesse, Systeme oder was auch immer, wie wäre es eigentlich, wenn ich mich selber kennenlerne als Mensch, mit meinen Mustern, mit meinen Konditionierungen, mit meinen Ängsten, wie ich mit mir umgehe, wo ich mir im Weg stehe, wie ich das überwinden kann dann sehe ich das auch in anderen und dann merken wir, dass wir im Gerangel gegeneinander nicht mehr so stark sind, sondern erkennen, ach krass, guck mal, mein Gegenüber sieht anders aus als ich, aber innerlich macht derjenige die gleichen Prozesse durch. Und dann haben wir es vom Ich aufs Wir übertragen und dann verändert sich das Zusammensein in Familien und dann verändert sich das Zusammensein in Unternehmen und dann in der Wirtschaft. Und da glaube ich fest dran, weil oft, wenn wir in die Nachrichten jetzt schauen, dann haben wir 8 Millionen riesengroße Probleme und ich denke mir, okay, fuck, ich bin überwältigt, womit fange ich an? Und die Antwort ist, ich fange bei mir selber an und das kann ich sogar lernen. Wie krass ist das denn? Lass das mal in den Mittelpunkt stellen.
Das würde ich genauso unterschreiben. Yes. Ich sage ja auch immer, dass Selbstliebe total essentiell dafür ist, wie ich mit anderen umgehe. Also diesen Spruch, ne, nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben, den kennt wahrscheinlich jeder. Und da ist aber auch so viel dran, auch wenn das natürlich irgendwie eine Floskel ist, weil ich kann nicht für andere die beste Version sein, wenn ich halt die ganze Zeit mit mir selbst beschäftigt bin, weil ich total viele vergrabene Probleme habe und dann auch immer total viel hineininterpretiere, weil ich vielleicht Aussagen von anderen auf mich selber beziehe, weil ich hineininterpretiere, dass sie das bestimmt jetzt, gerade das war bestimmt eine Anspielung auf mein komisches Gesicht, was sie da gesagt haben, weil ich halt eigentlich die ganze Zeit im Kampf mit mir stehe. Also ich kann nicht gut wirklich von Herzen für andere da sein, wenn ich eigentlich mit mir selbst beschäftigt bin.
Ja, und oft ist ja auch die Frage, warum beschäftigen wir uns dann gerne mit den anderen, damit wir bei uns nicht hinschauen müssen. Mhm. Und sich mit sich selbst zu beschäftigen, muss ja auch nicht immer schmerzhaft sein. Mhm. Ja, da kann ja auch viel Leichtigkeit und Freude drin stecken. Und dazu brauche ich den allerersten Schritt. Ich muss erstmal lernen, dass ich mein Gehirn für mich benutze. Meine Gedanken für mich benutze. Weil gerade benutzt das Gehirn uns. Die Geschichten, die Stories, all das, was du gerade gesagt hast. Ne? Boah, ich beziehe das jetzt auf mich und die haben bestimmt mich angeguckt und die reden bestimmt über mich. Das sind alles Geschichten, die dir dein Gehirn erzählt, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und dann benutzt dein Gehirn dich. Und da anzufangen zu sagen, ach krass, mein Gehirn ist ja echt ein interessantes Ding, was es mir den ganzen Tag so erzählt, aber ich glaube, es tut mir gerade nicht gut. Okay, welche anderen Sachen kann ich mir erzählen, die mir vielleicht besser tun? Und dann ganz irgendwann davon wegzukommen, zu sagen, mein Gehirn erzählt mir zwar was, aber ich beachte das nicht weiter, sondern ich mache einfach mein Ding. Ob ich mich übrigens danach fühle oder nicht. Und dann sind wir bei der Ebene der Emotionen. Also von den Gedanken zu den Emotionen hin zu dem, was ich dann tue.
Wie ist das denn mit Gedanken und Emotionen? Bedingt sich das also gegenseitig oder kann ich sagen, ich steuere das irgendwie in die eine Richtung, ich habe erst einen Gedanken und der ruft eine Emotion hervor? Ist das irgendwie neurowissenschaftlich erforscht?
Ja, da gibt es tatsächlich einige Studien drüber, gerade auch wie Emotionen unser Gehirn verändern und natürlich auch Dinge, die wir logischerweise wie Gewohnheiten unser Gehirn verändern. Die gute Nachricht ist, unser Gehirn ist immer jederzeit veränderbar. Selbst wenn es übrigens beschädigt worden ist. Und unser Gehirn ist veränderbar, das nennt sich Neuroplastizität. Und es gibt Untersuchungen darüber, wie im Gehirn, das besteht ja aus verschiedenen Teilen, es gibt ein emotionsverarbeitendes Teile im Gehirn, es gibt Teile für die Ratio im Gehirn, die unterschiedlich arbeiten und wie die miteinander auch in Balance stehen. Und dass auch tatsächlich Emotionen feststecken können. Praktisches Beispiel. Du siehst die Nummer deiner Schwiegermutter, sage ich jetzt einfach mal, auf dem Handy. Wie sie dich anruft oder eine Nachricht oder von mir aus von einem Freund. Und sobald du die Nummer siehst oder den Namen siehst, dann merkst du so, kommt innerlich so ein Gefühl von, oh nee, so ein unangenehmes Gefühl. Und dann weißt du, okay, eigentlich weißt du ja gar nicht, was die Person von mir will. Rein rational ist es auch ein total netter Mensch und diese Person hat mir auch gar nichts getan, aber warum fühle ich mich gerade immer komisch, wenn die kommt? Und das kann einfach eine blockierte Emotion sein im Kopf. Und wie du auch mich gerade gefragt hast, es geht in beide Richtungen. Manchmal ist ein Gedanke zuerst, ne, wenn, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel an einen Ex-Freund denkt und dann hast du plötzlich den Gedanken gedacht und dann kommt die Melancholie und kommt die Trauer. Da war der Gedanke zuerst und dann kommt die Emotion. Manchmal läufst du so durch deinen Tag oder du wachst auf und plötzlich ist da ein Gefühl, eine Körperempfindung, eine Emotion und denkst dich, hä, was ist das denn? Ich fühle mich seltsam, wo kommt das denn irgendwie her? Und das ist dann der umgekehrte Fall. Und die sind miteinander verbunden. Und ein Glaubenssatz zum Beispiel ist ein Gedanke, der mit einer Emotion in Resonanz steht. Also wenn du zum Beispiel den Gedanken, den Glaubenssatz hast, ich bin hässlich, dann sind es ja erstmal nur drei Worte rein rational betrachtet. Ich bin hässlich. Und wenn ich dir jetzt sage, über mich selbst spüre ich nichts. Also in mir regt sich nichts, weil es nicht mein Glaubenssatz ist. Es ist einfach nur ein Gedanke, ist einfach nur ein Satz. Wie alle anderen auch. Kann ich genauso sagen wie ich bin schön, ich bin hässlich, ist beides neutral. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin hässlich, und dann hat da der Gedanke plötzlich so ein Gewicht, dann löst er vielleicht eine Trauer in mir aus oder einen Ekel, eine Emotion, weil dann glaube ich daran, dann ist er für mich Realität. Und dadurch wird ein normaler Satz, ein normaler Gedanke, ein neutraler Gedanke plötzlich zu einem Glaubenssatz, weil durch die Emotion bekommt er Gewicht und dadurch kriegt er für uns Realität. Und dann hören wir, ja, okay, wir haben Gedanken, aber es gibt Gedanken, die sind doch echter und richtiger als andere und die haben mehr Realität. Nee, Fakt ist, da ist nur eine Emotion drumherum gewickelt und die gute Nachricht ist, wir können die Emotion von diesem Satz und von diesem Glaubenssatz lösen, sodass da keine Verkopplung stattfindet, die nicht für dich ist, sondern in dem Fall halt einfach gegen dich. Und das ist etwas, was man im Gehirn tatsächlich auch verändern kann durch Übungen. Und eine Aufgabe ist natürlich hinzuschauen, okay, wo kommt der Glaubenssatz eigentlich her? Ist eigentlich meiner? Also denke ich das wirklich über mich? Weil wenn wir Babys sind, kommen wir auch mit ganz viel Liebe zur Welt. Also als Baby hast du ja noch nicht diese Selbstwahrnehmung, sondern du hast erstmal Körperempfindung und Emotionen, aber du denkst ja noch nicht aktiv über dich, nee, heute habe ich einen Scheißtag oder heute bin ich hässlich. Das ist oft etwas, was dann von außen kommt durch den Vergleich, Konditionierung und dann kann man auch schauen, wo kommt das her. Aber erstmal ich glaube, die Basis ist, um auch so ein Takeaway für jemanden, der hier zuhört, mitzunehmen. Was mir geholfen hat, ist erstmal zu sagen, okay, es gibt alles, was in meinem Kopf stattfindet, sind erstmal nur Gedanken. Und weil wir oft sagen, es gibt gute Gedanken und es gibt schlechte Gedanken. Und ob ein Gedanke gut ist oder ob ein Gedanke schlecht ist, ist ja auch wieder nur ein Gedanke darüber, eine Bewertung, gut oder schlecht ist ja die Bewertung, und eine Bewertung ist eine Menge von Gedanken. Also, ist doch am Ende des Tages gibt es nur Gedanken. Einige fühlen sich echter an als andere, wegen der Emotion. Aber wenn ich erstmal feststelle, von dem Standpunkt komme, da ist der Gedanke, ich bin hässlich. Ah, interessanter Gedanke, was mein Gehirn mir wieder sagt. Deswegen habe ich oft den Hashtag interessanter Gedanke. Sich dabei zu erwischen und in diesen neutralen Raum zu kommen, mir nicht alles zu glauben, was mein Kopf mir sagt, sondern wie so ein Beobachter meines eigenen Gehirns zu sein und zu sagen, ach, guck mal, was er mir wieder erzählt. Ja, mein Gott, da investiert mein Kopf ja aber richtig viel wieder rein, mir zu sagen, warum ich das nicht kann. Wow, das kann mein Gehirn echt gut. Interessant. Da scheine ich richtig viel Übung zu haben. Und das ist so der erste Step, zu sagen, wow, interessanter Gedanke. Und der zweite Step ist zu sagen, es gibt keine guten und keine schlechten Emotionen. Es gibt Emotionen, die wir mögen und es gibt welche, die wir nicht mögen. Und es gibt welche, die wir gerne vermeiden würden. Meistens haben die mit Schmerz zu tun. Aber die sind weder gut noch schlecht. Jede Emotion hat ihre Funktion. Und damit ist es auch eine interessante Emotion. Hey, was will mir meine Emotion sagen? Zum Beispiel, als ich mich damals von meinem Freund getrennt habe, um mal ein persönliches Beispiel noch reinzubringen. Ilka, da kannst du auch die nächste Frage stellen.
Alles gut.
Da war ich... ich wusste, ich wollte Schluss machen, ich habe das auch gemacht und es war eine Entscheidung, die hat lange gedauert, weil mein Kopf mit mir verhandelt hat, soll ich oder soll ich nicht aber mein Gefühl wusste das schon lange. Und dann war das so ungefähr 4 Wochen, ich war in meiner neuen Wohnung und alles war wunderbar und dann lag ich im Bett und plötzlich habe ich mich ganz miserabel gefühlt. Ich habe geweint und mein Kopf hat mir die Geschichte erzählt, so, egal was ich mache, am Ende des Tages werde ich wieder alleine sein und niemand bleibt und Und das war die Geschichte, die ich mir schon in der Schule erzählt habe, weil ich gehöre ja nicht dazu, ich bin ja der Streber, also mache ich alles alleine. Und da hatte dieses Muster mich voll im Griff, so, wozu der ganze Struggle, am Ende bin ich wieder allein, keiner liebt mich. So, es war richtig schlimm. Und dann habe ich gesagt, okay, was hast du gelernt, was bringst du anderen bei? Okay, atmen. Okay. Erstmal einen Reality-Check machen, wo bist du? Okay, in deiner Wohnung. Okay, im Schlafzimmer. Okay, guck dich mal um, du liegst in deinem Bett, okay. Aha, interessanter Gedanke. Dein Kopf erzählt dir diese Geschichte, dass du am Ende des Tages wieder alleine bist und dich keiner liebt. Ja. Und dann der andere Teil in mir. Ja, das hilft aber nicht mit dem interessanten Gedanken, weil es tut ja trotzdem weh. Ah, okay. Und dann, naja, aber trotzdem interessant. Und du weißt, es funktioniert. Und dann die Emotion. Ah, interessante Emotion. Ja, aber die tut so weh. Ja, aber sie ist trotzdem da, weil sie ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach so, weil es ist nun mal traurig. Okay, und jetzt mach den Reality-Check. Was siehst du? Okay, ich sehe da rechts einen wundervollen Schmuckschrank, den ich mir gegönnt habe aus Asien. Wow, ich sehe, dass ich in meinem Bett liege, dass ich mir selber ausgesucht habe, dass hier alles so ist, wie ich es will. Okay, wer kümmert sich denn dann am Ende des Tages gut um dich? Da gibt es doch jemanden. Und dann die Erkenntnis für mich, das bin ja ich. Die Geschichte, die mir mein Kopf erzählt, dass sich niemand um mich kümmert, niemand für mich da ist, die stimmt ja gar nicht. Denn jemand, der nicht für sich da ist, richtet doch sich nicht seine Wohnung ein, geht doch nicht seine Schritte, entscheidet sich doch nicht für sich. Und dann kam plötzlich so diese Erleichterung zu sagen, okay, ich muss mir nur die Realität angucken. Und die Realität ist, mein Kopf erzählt mir die interessante Geschichte von niemand kümmert sich um mich. Aber die Fakten sind, ich kümmere mich um mich.
Ja, das stimmt. Es ist total cool, dir zuzuhören. Wirklich, ich bin direkt gefesselt gewesen. Man merkt einfach, dass du Erfahrung hast, wie du Menschen mitnehmen kannst. Das ist super cool. Also danke für die sehr lebhaften Einblicke in deine Gedankenwelt.
Ja, sehr gerne.
Wie ist das denn, habe ich gerade so überlegt, wenn man vielleicht einfach das noch nicht so gut kann, diesen Realitätscheck machen, wenn man festhängt, wenn etwas so Schlimmes passiert ist oder man einfach vielleicht in dem Gedanken feststeckt und man kann sich das auch so oft sagen, aber man scheint da nicht mehr rauszukommen. Mhm. Ist es dann einfach der richtige Weg, immer wieder so einen Realitätscheck zu holen? Hole ich mir lieber Hilfe? Was rätst du Menschen dann?
Das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt unterschiedliche Thematiken. Ne? Es gibt ja Menschen mit einer traumatischen Vergangenheit, wo einfach viel Schmerz passiert ist, emotionaler, körperlicher Missbrauch, wie auch immer. Und wenn das dann wiederkommt, dann steckt das fest. Da würde ich auf jeden Fall mehr Hilfe suchen. Das kann in Form eines Emotionscoachings sein, mit einer Therapie, wie auch immer. Da gibt es wirklich unterschiedliche Ansätze. Und da möchte ich auch wirklich sagen, es gibt auch in Therapie gute und nicht so gute Sachen, wo dann eigentlich ein Coaching besser wäre. Therapie zielt auf Heilung, Coaching zielt auf Leistung. Manchmal sind aber Therapietechniken super veraltet und spielen nur oder bedienen nur die rationale Seite des Gehirns und nicht die emotionale Seite, wo das Erlebnis feststeckt. Also ich gebe da gleich gerne noch ein Beispiel fürs Gehirn. Also wenn ich es mal grob unterteile und dann gebe ich noch ein paar Tools mit, nachdem ich die Frage beantwortet habe, was du für dich machen kannst, verschiedene Sachen ausprobieren kannst zu Hause. Unser Gehirn, ich mache das wirklich grob, ist grob unterteilt in drei Teile. Also ich reduziere das jetzt wirklich easy. Wir haben einmal das Stammhirn, dann haben wir den präfrontalen Kortex, PFC, da findet so, ich sage jetzt mal wirklich grob gesprochen, unser Verstand statt, das Denken. Und dann gibt es das limbische System und da gehört dann Amygdala und sowas dazu. Da werden Emotionen verarbeitet. Also grob diese drei Sachen, Stammhirn, präfrontaler Kortex, limbisches System. So, und was oft passiert bei Therapien in Gesprächen oder dieses drüber nachdenken hilft nicht, weil du befeuerst dann nur den präfrontalen Kortex. Also du aktivierst nur den Teil des Gehirns und redest dich oft schlimmer noch in das hinein, als da wirklich rauszukommen. Obwohl die Problematik im emotionalen, also im limbischen System feststeckt. Und wie du es lösen kannst, ist, indem du dein limbisches System, also das emotionale Zentrum, aktivierst. Und das kann zum Beispiel ein Emotionscoach mit dir machen. Und zeitgleich den präfrontalen Kortex, also zeitgleich den Verstand. Wie funktioniert das praktisch? Ich erinnere mich an die Situation, die passiert ist, spüre das Gefühl im Körper. Und deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, das begleitet zu machen, je nachdem, wie schlimm das ist, was einem passiert ist. Dann spüre ich das Gefühl im Körper, dadurch wird mein limbisches System aktiviert, dann wiederhole ich quasi emotional das Gefühl und gleichzeitig beobachte ich, Ratio, präfrontaler Kortex, was sich im Körper verändert. Da muss ich weder reden noch irgendwas machen, sondern ich bleibe im Jetzt. Heilung findet immer im Jetzt statt. Ich beobachte im Jetzt, was sagt mein Körper, was sagen meine Gedanken, wie so ein Beobachter. Und dadurch löst sich diese Verstrickung auf. Und das macht man am besten in einem Emotionscoaching unter anderem. Was du für dich jetzt zu Hause tun kannst, wenn es nicht solch ganz krassen Themen sind, sondern du Sachen alleine machen kannst, sind unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel Chaos in unserem Kopf und Klarheit besteht nur dadurch nicht, weil wir alles durcheinander bringen. Wir vermixen wie so ein chaotisches Puzzle, was wir denken, was wir sehen und was wir fühlen. Und das ist zum Beispiel eine Übung, die ich im Seminar mache mit den Teilnehmern, diesen Dreiklang wirklich auseinanderzuhalten. Okay, wenn du jetzt hier zuhörst, dann kannst du dir eine Stelle mal aussuchen, wo du hinguckst. Okay, ich gucke jetzt gerade zum Beispiel auf einen Stuhl, der mir hier gegenüber ist. Okay, ich sehe einen grauen Stuhl. Ich denke, warum gucke ich jetzt eigentlich hier gerade den Stuhl an und warum erzähle ich das jetzt hier eigentlich im Podcast? Und ich fühle Verwirrung und Belustigung. Also ich habe jetzt eigentlich rausgeholt, was in meinem Kopf ist. So, und das kannst du zum Beispiel machen mit dir selber vorm Spiegel. Du schaust dich an im Spiegel und sagst, okay, ich sehe eine Linie auf meiner Stirn. Ich denke, krass, diese Falte habe ich schon immer, auch schon als Teenager. Ich fühle Selbstannahme. Also ich fühle mich wohl mit mir. Und beim Ich-Fühlen ist ganz wichtig, nicht einfach nur zu sagen, ich fühle mich gut oder schlecht, weil es kein Gefühl, gut schmeckt ein Apfelkuchen, schlecht wird ein Joghurt, sondern mehr Ausdrucksweisen zu haben, okay, wie fühlt sich denn gut für mich an? Ist das entspannt? Ist das in der Freude? Ist es leicht? Und allein dadurch, dass du gut näher definierst, steigt übrigens deine emotionale Intelligenz automatisch, weil du mehr Begriffe hast, um Emotionen zu beschreiben. Und das kannst du gerne mal machen, wenn du demnächst Leute triffst und fragst, und wie geht's dir? Ja, gut, gut. Ja, was bedeutet denn gut für dich? Beschreib mal. Ja, du weißt schon. Nee, weiß ich nicht. Beschreib mal. Was ist denn gut für dich? Bist du entspannt? Bist du aufgeregt? Nein, ich bin total begeistert. Aha, also ist gut für dich begeistert. Siehst du, Ilka, diesen Unterschied, dieses da genau hinzuschauen. Und bei dem ersten Punkt, ich sehe, guckst du dir wirklich nur die Fakten an. Ich habe ja gerade gesagt, ich sehe die Linie auf meiner Stirn. Ich habe nicht gesagt, ich sehe eine Falte auf meiner Stirn, weil Falte ist schon die Bewertung. Und ich zum Beispiel, ich sehe auch nicht, wenn ich vorm Spiegel stehe, sehe ich ja nicht mein Fett. Also wenn jemand an sich runterguckt und sagt, boah, ich sehe meinen dicken Bauch. Nein, das ist das, was du darüber denkst. Was guckst du an, während du denkst, dicker Bauch? Ach, ich gucke die Haut auf meinem Bauch an, genau. Du guckst nicht das Fett an, weil wenn du das Fett angucken würdest, müsstest du die Haut aufschneiden bis zur Fettschicht, das ausklappen. Also du siehst ja de facto nicht innerlich dein Fett, sondern du guckst dir die Haut an, dann denkst du darüber, boah, mein Bauch ist dick. Und jetzt aber das Interessante, was fühlst du dabei? Fühlst du Ablehnung, Verachtung, Ekel oder fühlst du Geborgenheit, Zufriedenheit? Das kann es auch sein. Und allein da, dass ich diesen Dreiklang habe, ich sehe, ich denke, ich fühle, bin ich mir viel klarer über mich und komme auch raus aus diesem Drama. Das wäre so ein Tool, eine Technik, die jemand machen kann, der auch auf so einem Gedanken festhängt. Da kannst du dir auch sagen, gibt es einen Auslöser für den Gedanken, dass ich das gerade denke? Ah, was fühle ich eigentlich, während ich das denke? Wo im Körper sitzt das Gefühl? Ist es im Bauch, im Hals, in den Schultern, in der Brust? das ist eine Möglichkeit, da auszusteigen. Und die zweite Möglichkeit ist, ich habe zum Beispiel auch so ein kleines Heft, so ein Buch für mich, da trage ich alle meine negativen Gedanken ein. Und das ist echt krass. Alle negativen Gedanken eintragen, raus damit, du musst es nie jemandem zeigen. Und keine Sorge für diejenigen, die spirituell unterwegs sind. Es manifestiert sich auch nichts im Universum, sondern es geht darum, dass du es raus aus deinem Kopf bekommst. Sonst kreist er in deinem Kopf. Und wenn du mal so ein paar Tage alle negativen Gedanken über dich, über andere, über die Welt, was auch immer aufgeschrieben hast, wirst du merken, da kommt ein Muster. Die wiederholen sich voll. Und wenn du dir das Muster klar gemacht hast, dann kannst du noch die Frage stellen, okay, wer denkt eigentlich für mich? Sind es überhaupt meine Gedanken? Wer denkt da? Wo kommen die her? Und so hast du die raus aus dem Kopf, raus aus deinem System bekommen. Das sind mal so zwei Antworten auf deine Frage, Ilka.
Das ist total hilfreich, weil ganz oft kommen ja eben die Gedanken nicht von sich selbst. Ich habe das jetzt die Woche auch wieder gehabt. Ich bin dabei, meine Hochzeit fürs nächste Jahr zu planen. Und mein Freund und ich sind beide sehr entspannte Menschen, die sagen, hey, eigentlich wollen wir einfach nur eine ganz tolle Zeit mit uns und unserer Freunden und Familie verbringen. Wir wollen keinem was beweisen und haben es dann aber doch immer wieder dabei ertappt, einfach weil das ja so das Gängige ist. Und dann brauchst du das und du brauchst das und die Deko muss so sein. Und dann, man wird davon so angesteckt und checkt immer, haben wir sowas? Haben wir eine Candybar? Haben wir dieses? Haben wir jenes? Und irgendwann haben wir uns hingesetzt und gesagt, ganz ehrlich, wo kommen diese Gedanken her? Mhm. Sind das noch wir? Wird das unsere Hochzeit? Oder ist das die Hochzeit, wie die Gesellschaft sie gerne hätte? Mhm. Und dann haben wir ganz aktiv gesagt, das nehmen wir jetzt alles wieder weg. Wir wollen keinem was beweisen. Wir wollen einfach nur eine schöne Zeit haben.
Ja, ja, absolut richtig. Wo kommt's her? Super Frage.
Ja, ich glaube, das geht ganz schnell, dass man spricht einfach mit so vielen Leuten, man liest natürlich dann auch Zeitschriften zu dem Thema oder so und alle haben sie ihre Meinung, wie sowas halt ablaufen muss, wie man aussehen muss, wie die perfekte Karriere ist und man übernimmt es halt ganz schnell. Deswegen finde ich es sehr clever zu gucken, okay, wo erkenne ich Muster, was tritt immer wieder auf, aber wenn ich diese Muster erkenne, wie schaffe ich es denn dann, die abzulegen? Also hilft es einfach schon so sehr, es aufgeschrieben zu haben oder muss ich dann noch was damit machen?
Es kommt drauf an, was für ein Typ du bist. Erkenntnis hilft. Mhm. Erkenntnis ist der allererste Schritt, dass du das verstehst. Und vor allen Dingen, wenn du dann der zweite Schritt ist, wenn du dann merkst, das Muster kommt wieder im Alltag, dann kannst du so innerlich sagen, ah, stopp, ah, krass, das ist das Muster, wow. Und dann hat dein Kopf plötzlich mehr Platz, nicht in den Automatismus deines Musters zu verfallen, sondern zu sagen, okay, ich atme jetzt mal. Was kann ich jetzt anders tun? Das betrifft ja alle Bereiche des Lebens. Dich ja auch dann zu fragen, was will denn ich und will ich das wirklich? Oder ist es, ne, weil in Zeitschriften auf Instagram die Familie oder wer auch immer sagt, dass ich das will. Also diese erste Erkenntnis hilft total. Dann ist aber der zweite wichtige Schritt, wenn du dein Muster erkannt hast, das merke ich auch oft bei Teilnehmern, dann fangen die plötzlich an, die Erkenntnis des Musters gegen sich zu richten. Bedeutet, ah krass, ich habe erkannt, dass ich schlecht über mich denke. Achtung, jetzt kommt das nächste Muster. Oh nein, ich bin so scheiße. Warum habe ich so viele Jahre so schlecht über mich gedacht? Warum habe ich das nicht eher erkannt? Siehst du, da ist dann die nächste Falle, dass dein Kopf dann versucht, die Erkenntnis über dich gegen dich zu richten. Mhm. Und dann sagt, okay, relax, relax. Alles hat dafür gebraucht, dass du hier hingekommen bist, um die Erkenntnis zu haben. Und jetzt nutz nicht die Erkenntnis, um dich wieder fertig zu machen. Sondern sei sanft zu dir. Erster Schritt. Ja, und das ist deswegen das Wichtigste. Und dann, je nachdem, was für ein Typ du bist, musst du durchbrechen. Was anderes machen. Und dann wird dein Kopf das wieder kommentieren. Und dann sagen, okay, aber ich möchte gerne neue Erfahrungen machen. Weil wenn ich es einfach so mache, wie ich es bisher gemacht habe, das hat mir irgendwie nicht geholfen. Da bin ich ja jetzt, wo ich bin. Und es ist irgendwie blöd und das will ich nicht mehr. Okay, fuck, ich muss ein Risiko eingehen. Und mal was anderes ausprobieren. Und dann wieder, ich sehe, ich denke, ich fühle, oh, wow, ich habe was anderes ausprobiert. Was ist jetzt passiert? Wow, wie habe ich mich damit gefühlt? Und dann kannst du so in so kleinen Schritten das in den Alltag implementieren. Das ist echt krass. Es fängt zum Beispiel an mit dem, ich sag mal jemandem Nein, weil du vielleicht das Muster hast, dass du gerne von allen gemocht werden willst, deswegen sagst du gerne zu allem Ja. Oder du planst dann eine Hochzeit und dann sagst du zu allen tollen Ideen, die von außen kommen, Ja. Weil du möchtest, dass die Leute dich mögen und du willst auch, dass der Mama es gefällt und der Oma und der Schwester und der Freundin. Und dann sagst du einfach, nein. Und dann guckst du mal, was passiert. Und dann zu wissen, die Reaktion auf dein Nein ist die Reaktion der anderen. Das ist ihr Ding. Damit hast du nichts mehr zu tun, sondern du bist für dich eingestanden für ein kleines Nein, weil du Sachen nicht wolltest. Und dadurch fängst du an, innerlich natürlich deinen Selbstwert enorm zu steigern. Das sind so Kleinigkeiten im Alltag, die hinterher sich auf große Entscheidungen des Lebens auswirken. Das ist wie so ein Selbstwertmuskeltraining, wenn man so will. Ja.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, auch aus eigener Erfahrung. Jetzt haben wir ja vor allem über Leute geredet, die sehr viel fühlen, die sehr viel denken. Es gibt ja aber auch Menschen, wo eigentlich das Gegenteil der Fall ist, die so sagen, irgendwie fühle ich mich leer, ich mache halt so, ich arbeite so den ganzen Tag, aber weiß ich nicht, nee, glücklich bin ich nicht, aber auch irgendwie nicht unglücklich, die, weiß ich nicht, so eine Leere empfinden vielleicht. Wie kommt es, dass diesen Menschen irgendwie die Emotionen abhanden gekommen sind und wie bekommen die die wieder?
Also das ist eine super gute Frage, Ilka. Weil, also warum Emotionen abhanden gekommen sind, spielt aus unterschiedlichen Gründen eine Rolle. Ich habe gelernt als Kind vielleicht, ich muss Emotionen kontrollieren. Ich darf meinen Schmerz nicht zeigen, mit Kontrolle komme ich gut klar. Und was ich nicht auslebe, also wenn ich Emotionen nicht lebe, es ist wie ein Training, dann verändert sich auch das Gehirn und dann weiß ich gar nicht mehr, wie das geht und dann weiß ich auch nicht, wie sich das für mich anfühlt. Und dann habe ich mir mein Leben ja so eingerichtet. Also manchmal muss auch keine innere Leere das Ergebnis sein, sondern einfach so, ja, ich bin neutral, was ist denn daran schlimm? Ist doch okay für mich. Und dann hörst du vielleicht von anderen, ja, du bist aber allglatt oder ich fühle dich nicht. Und dann sagst du, ja, aber ist irgendwie das Problem der anderen. Ich bin ja mit mir fein. Wo ist denn das Problem jetzt? Verstehe ich nicht. So, und dann ist natürlich der erste Schritt erstmal zu sagen, wenn es für dich fein ist, okay, dann brauche ich dich auch nicht überzeugen, warum Emotionen ihren Sinn haben, weil Emotionen bringen dich im Leben, das geben die Fülle, das macht die Dinge, an die du dich erinnerst. Ja, dann bist du ein Mensch, wo du sagst, die Zeit rauscht einfach an mir vorbei und ich habe gar keine Highlights mehr im Leben. Die Frage ist, möchtest du noch Liebe empfinden? Möchtest du Freude empfinden? Möchtest du, dass das Leben voller Fülle ist? Hast du Ziele, Träume und Wünsche, die du umsetzen möchtest? Da kannst du die Kraft der Emotionen nutzen. Und dann sagt jemand, ja, nö, habe ich ja aber auch nicht und brauche ich auch nicht und fehlt mir auch nicht. Das ist dann so diese Neutralität. Also es muss erstmal aus der Person selber herauskommen zu sagen, ja, ich weiß es rational, irgendwie habe ich auch gefühlt noch kein Problem damit, aber ich habe den Eindruck, irgendwie kapsel ich mich dadurch ab und das könnte schwierig werden. Und tatsächlich wird es auch schwierig, denn dieses Abgekapselte ist ein häufiger, also führt auch häufig entweder in Depressionen, kann auch korrelieren irgendwann mit Suizid, weil ich dann nichts mehr fühle, weil ich mich nicht verbunden bin, weil dann Gefühle der Einsamkeit verstärken. Das kann halt in eine andere Richtung schlagen. Und der zweite Grund ist, warum es sinnvoll ist, Zugang zu allen Emotionen zu haben, ist, das wirkt sich tatsächlich aktiv auf dein Immunsystem aus. Das sind Studien untersucht, wer emotional flexibel ist, auch mit Veränderungen umzugehen. Ne, zum Beispiel die aktuelle Situation, in der Welt haben für viele Leute Veränderungen bedeutet. Wie emotional flexibel bist du? Weil ich kann jetzt die Situation in der Welt gerade nicht ändern. Okay, aber wie kann ich emotional flexibel sein? Hänge ich in der Angst fest oder nicht? Also das macht schon Sinn, aber jemand, der in der Leere ist, muss das für sich erkennen zu einem Punkt und sagen, okay, ich bin gewillt daran zu arbeiten. Jemand, der sagt, ich bin in der Leere und ich möchte diese Leere nicht fühlen, kann auch wieder unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel sind Depressionen auch ein Zeichen dafür, dass irgendwann mal dein emotionales Zentrum überarbeitet war. Also zum Beispiel dir ist sowas Traumatisches passiert, dass dein Gehirn ist dann tatsächlich, gibt so Momente, da kann das überhitzen und da schaltet dann einfach die Amygdala ab und wird kleiner. Also man kann das im Gehirn nachschauen. Bei depressiven Patienten, die Depressionen haben und die sagen, nee, ich fühle dann lieber nichts, weil es war zu viel. Und das Gute ist, du kannst das auch wieder reaktivieren durch verschiedene Sachen. Wenn jetzt aber jemand sagt, mir fehlt einfach nur der innere Antrieb und ich brauche wieder Zugang, ist der erste und leichteste Zugang nicht, okay, manchmal gibt es dann so Leute, die sagen, ja, du musst ja nur in dein Herz gehen, du musst nur von innen fühlen. Und dann ist jemand da, der gut im Denken ist und sagt, ja, aber wie soll das gehen, was muss ich denn da machen? Demjenigen ist dann nicht geholfen. Was du dann tun kannst, ist, du gehst als allererstes über deinen Körper. Das heißt, du schmeißt dich in körperliche Sachen rein. Ich habe zum Beispiel eine Übung bei mir beim Seminar, da gehen wir in drei Emotionen. Ob wir sie fühlen oder nicht, ist übrigens vollkommen egal, weil es geht um die Bereitschaft des Körpers, sich reinzuschmeißen. Denn wir können auch von außen eine Verbindung wieder ins Innere herstellen. Unser Gesicht zum Beispiel funktioniert auch über Facial Feedback. Also wenn wir sauer sind, dann ziehen wir zum Beispiel, oder ärgerlich sind, ziehen wir zum Beispiel die Augenbrauen zusammen und haben dann so einen zugezogenen spitzen Blick. Also die Augenbrauen sind dann so zusammengezogen. Und allein wenn ich so schaue, gibt mein Gesicht meinem limbischen System, meinem Emotionszentrum ein Feedback, und dann erkennt auch der Körper die Reaktion Stück für Stück. Also ich kann über Mimik von außen die Verbindung nach innen wieder trainieren. Und dann muss ich mir halt angucken, okay, wie sieht eigentlich Trauermimik aus? Ah, es sind Augenbrauen, die in der Mitte nach oben gehen, also quasi wie ein Dreieck. Okay, was macht dann das Kinn? Also ich kann quasi übers Äußere das machen, ohne es direkt fühlen zu müssen. Oder bei der Übung, was ich gerade sagte, da haben wir zum Beispiel die Emotion Wut. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich spüre keinen Ärger mehr und alles ist fein. Und sagen, okay, ist mir egal, ob du es spürst, spring einfach mal rein. Wie macht denn jemand, der wütend ist? Wie benutzt er seinen Körper, wie schreit der, der geht all in. Und wenn du das dann gemacht hast, merkst du plötzlich, ah krass, dadurch können Dinge in dir in Bewegung gebracht werden. Weil das Wort Emotion kommt ja aus dem Latein und da steckt ex movere drin. Emotion ist Energie in Bewegung, ex ist raus, movere bewegen. Und das kann ich eben auch über die Bewegung im Außen, die Verbindung im Innen wieder schaffen.
Das kenne ich auch. Wenn ich schlecht drauf bin, dann ja, sage ich mir selber, dass ich jetzt einfach mal lächeln soll, weil das halt immer hilft. Also natürlich nicht, wenn ich jetzt die tiefste Depression meines Lebens habe, aber in der Regel bin ich immer wieder erstaunt. Auch manchmal erkenne ich mich dabei, wenn ich eine E-Mail lese, die mich nicht erfreut hat, dann eben auch, ne, wie die Augenbrauen zusammengehen, alles verstärkt sich noch. Genau. Und wenn ich das dann ganz bewusst auflockere und sage, nein, ich lächle jetzt, dann geht es mir meistens tatsächlich besser.
Ja.
Ist schon verrückt, wie alles sich gegenseitig bedingt, wie man auch nicht sagen kann, es geht nur in die eine Richtung. Das zeigt mir wieder mal, dass es so wichtig ist, dass wir uns damit befassen und dass wir wissen, was für Macht wir über uns selber haben, weil ich glaube, die meisten Menschen sind einfach der Überzeugung, so wie es früher auch war, dass unsere Gedanken vorprogrammiert sind, dass wir da null Einfluss drauf haben und dass wir denen schutzlos ausgeliefert sind. Dass wir aber so viel mehr Macht über uns und unsere Gedanken haben, das ist eigentlich der Schlüssel zu einem zufriedeneren Leben.
Absolut. Und du sagst ja auch, raus aus der Opferhaltung, ne? Ja. Und wenn du erstmal gecheckt hast, wie geil dein Körper funktioniert und wie du dieses Gerät, mit dem du dich ja auf Planeten Erde bewegst, wenn du verstehst, allein vom biologischen Ablauf, wie du das für dich nutzen kannst und dein Gehirn und deine Gedanken, dann ist es quasi wie so eine, als hätte dir jemand den Heiligen Gral der Superkraft gegeben. Ne? Alle wollen ja gerne Superman oder Superwoman sein. Das hast du schon, nur du hast dich nicht damit beschäftigt, wie du das nutzen kannst. Das ist also der Heilige Gral, den trägst du den ganzen Tag mit dir rum, aber du siehst ihn nicht, weil du den im Außen suchst. Dabei brauchst du einfach nur ins Spiel gucken und sagen, ach krass, da ist er ja. Okay, und jetzt scheine ich gerade ein Anfänger zu sein, darin, wie man diesen Heiligen Gral namens Körper, Emotionen, Gehirn benutzt. Okay, aber Anfänger fangen einfach mal an und dann machen sie weiter und werden besser und das ist dann der Unterschied und dann bist du raus aus dem Opfer hin zu, ach krass, das ist das, was in meiner Macht liegt. Wie geil ist das denn?
Ja, total. Und das ist ja auch voll okay, dass man am Anfang ein Anfänger ist. Es ist vielleicht am Anfang ein bisschen frustrierend, weil man ja rauskommt aus diesem ja einfachen, beschützenden Gedanken, hey, ich kann daran ja sowieso nichts ändern. Dann fällt einem eben auf, doch, kann man sehr wohl. Also bei mir war das damals ja auch, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, Moment mal, ich werde ja gar nicht gemobbt oder so. Warum mache ich es mir eigentlich selber so schwer? Warum bin ich mein größter Gegner? Und das ist natürlich einerseits eine schöne Erkenntnis, dass ich merke, ich glaube, ich kann das ändern. Aber am Anfang auch irgendwie frustrierend, weil man ja noch so ungeübt daran ist und natürlich immer und immer und immer wieder in alte Denkmuster verfällt. Aber ich sage mir dann auch immer, wenn ich ungefähr 80 werde, das Durchschnittsalter so, dann habe ich noch so viele Jahre, selbst wenn ich ganz kleine, langsame Fortschritte mache, wird es sich lohnen. Und ich werde es am Ende nicht bereut haben, mich damit befasst zu haben.
Ja, weil die Zeit vergeht sowieso. Dann können wir doch entscheiden, wofür wir sie nutzen.
Richtig. Wenn man jetzt nochmal so überlegt, meine Podcast-Hörer sind ja auch oft Leute, die vielleicht eben auch sich manchmal in der Opferhaltung sehen oder einfach die nicht ganz zufrieden mit sich sind. Was würdest du meinen Hörern noch so abschließend mitgeben? Was ist so ein Rat, wenn sie jetzt vor dir stehen würden, was würdest du ihnen sagen wollen?
Das ist sehr schön. Das ist ein Satz auf Englisch, der sehr stark ist, und den übersetze ich auch auf Deutsch. You are able. Du bist fähig. Du bist in der Lage. Denn guck mal, selbst wenn du denkst, du bist das Opfer, und selbst wenn es sich so krass für dich anfühlt, als wäre es deine wirkliche Realität und als könntest du noch 20.000 Podcast-Folgen hören, aber du bist ein richtig schlimmes Opfer da drin und bei dir funktioniert das alles nicht, dann verpasst du einen richtig krassen Kern. Nämlich, wie able du bist, wie sehr in der Lage du bist, dir diese Geschichte zu erzählen, die sehr stark ist, dass du ein Opfer bist. Das heißt, du bist in etwas richtig stark. Und zwar an der Opferhaltung festzuhalten. Und wenn das die Erkenntnis ist, zu sagen, wow, krass. Boah, ich bin ja ganz schön able. Wenn ich das kann, dann kann ich auch andere Sachen. Weil das bedeutet, die Stärke ist da. Du benutzt sie nur noch nicht für dich. Aber deine Stärke ist immer da.
Ja, das ist ein total schöner Ansatz, den ich so noch nie gehört habe, aber der total wahr ist natürlich. Wenn man das schon so gut kann, diese ganze Energie, die man darauf verwendet, wenn man das schafft, dann kann man noch viel mehr.
Ja, und das heißt, es ist ja Energie da, ne? Es ist ja Energie da, um mich als Opfer zu fühlen. Ja. Das ist ja super, also ist Energie da. Ah, mega, das ist eine gute Nachricht. Und jetzt geht es nur noch daran zu lernen, okay, wie kann ich jetzt aber mal die Energie für mich nutzen? Oder liebe ich meine Opfergeschichte so sehr, dass ich sage, oh, nö, eigentlich fühle ich mich ganz wohl mit der. Ja gut, dann ist auch okay.
Stimmt, ja. Ja, dann muss man es aber auch akzeptieren. Genau. Dann, ja, ach, lieber Ivan, es ist so toll. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Du hast ganz, ganz tolle Sachen gesagt. Und ich bin ganz sicher, dass die Leute mehr über dich erfahren wollen, dass sie deinen Podcast hören wollen. Wo findet man dich denn überall?
Ja, am einfachsten ist mich zu kontaktieren über Instagram. Einfach Yvonne Schönau eingeben. Und wenn du einen Podcast reinhören willst, dann suchst du einfach nach Raus aus deinem Kopf. So heißt nämlich der Podcast, oder du gibst meinen Namen ein. Da wirst du viele Folgen finden, auch zu unterschiedlichen Emotionen mit Tipps. Ich erzähle ja auch immer viel privat von mir, weil ich durch auch diese ganze Scheiße mit der Scheiße gegangen bin, was den Kopf angeht, dann kannst du dich vielleicht verbinden. Und ich mache auch einmal im Monat so ein 21-Tage mentale Weltreise. Das nennt sich die Emotionen-Entdecker-Tour. Das machen wir online. Da finden wir genau Zugang. Da trainieren wir deinen Zugang zu allen Emotionen, damit du eben emotional flexibel bist und anfängst, dich zu zeigen. Und wenn du da mehr wissen willst, dann schreib mich einfach an. Und mich interessiert natürlich auch, bewerte heute die Folge von Ilka und mir. Was ist dein Main Takeaway? Und wenn du uns das schreibst, dann das ist mega. Weil Ilka stellt Fragen, ich antworte. Aber was du für dich mitnimmst als Golden Nugget, das ist natürlich für mich auch immer super spannend.
Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Vielen, vielen Dank. Und dann wünsche ich dir einfach noch einen wunderschönen Tag und packe auch alle Links in die Shownotes. Bis ganz bald hoffentlich.
Ja, danke, liebe Ilka. Macht's gut.
Tschüss.
Das war die Folge mit Yvonne. Ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema, die emotionale Intelligenz. Und ich möchte mich damit auf jeden Fall noch mehr befassen. Denn ich habe das Gefühl, meine eigenen Emotionen stehen mir recht häufig im Weg. Und dann möchte ich natürlich auch nochmal zum Schluss darauf hinweisen, Milo ist vorbestellbar, wenn ihr es direkt am Erscheinungstag hört, oder sogar schon kaufbar, wenn ihr es nach dem 1. November hört. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, empfehlt es auch super gerne weiter. Kauft am besten über Amazon, auch wenn ich die Plattform echt nicht mag. Kauft dort mein Bilderbuch Milo über den Link in den Shownotes zum Beispiel. Und wenn ihr mögt, schreibt mir auch, oh, ich frage so ungern nach, aber dann schreibt mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Amazon. Das sind leider Kriterien, die super wichtig sind, damit das Buch Sichtbarkeit bekommt. Und mir ist es super wichtig, dass ich damit weitermachen kann, und dafür brauche ich diese Sichtbarkeit. Danke im Voraus!